Die.
Ich habe mich immer genannt den Oliver Kahn der deutschen Rockmusik, also der Torwart, Nationaltorwart sozusagen, der den Stürmern den freien Lauf lässt vorne und aufpasst, dass hinten keine Bälle reingehen.
Aber ohne ihn läuft nichts. Ohne den Torhüter, ohne Oliver Kahn wäre ja lange nun gar nichts.
Ich bin der Torhüter. Gitarren sind Mittelfeld, Bassist ist Verteidigung und Front ist halt die Stürmer, Cristiano Ronaldo, die Stars.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Bertram Engel, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es war immer schon mein Wunsch, mein langjähriger. Jetzt habe ich es geschafft.
Endlich auf der blauen Couch. Ja. Sehr gut. Ich würde gerne beginnen mit einem Zitat von Charlie Watts, der gesagt hat zu Mick Jagger, nenn mich nie wieder dein Schlagzeuger, du bist mein verdammter Sänger.
Ja, genau. Ja.
Das gefällt dir, so ein Zitat, oder?
Ja, finde ich gut, aber das ist eine Tatsache, dass das halt eine richtige Band ist.
Ja, aber ist das auch die gesunde Selbsteinschätzung eines Schlagzeugers wie Charlie Watts oder ist es auch ein bisschen die Hybris eines Schlagzeugers, dass er denkt, er ist dann doch noch wichtiger als der Sänger?
Nein, das habe ich nie gedacht, dass ich wichtiger bin als der Sänger, aber wenn er der CEO ist der Firma, bin ich sozusagen zumindest die Assistenz des CEO.
Aber also du hast dich so gesehen als Assistenz, ja? Von Peter Maffay oder Udo Lindenberg.
Immer schon. Also immer als Dienstleister, auf jeden Fall. Aber schon, dass ich der Nächste bin hinter demjenigen, der vorne ist, um alles hinter und Kontrolle zu halten. Ich habe mich immer genannt den Oliver Kahn der deutschen Rockmusik, also der Torwart, Nationaltorwart sozusagen, der den Stürmern den freien Lauf lässt vorne und aufpasst, dass hinten keine Bälle reingehen.
Aber ohne ihn läuft nichts. Ohne den Torhüter, ohne Oliver Kahn wäre ja lange nun gar nichts
gegangen. Ich bin der Torhüter. Gitarren sind Mittelfeld, Bassist ist Verteidigung und Front ist halt die Stürmer, Cristiano Ronaldo, die Stars. Das sind die, die vorne die Bälle reinschießen müssen, also die Tore schießen müssen. Ich muss sie verhindern vom Gegner.
Also deine Bescheidenheit ehrt dich. Es gibt noch so ein Zitat zum Beispiel von Eric Burden, der über dich gesagt hat, der Bertram hat er gesagt, ist definitely a Mercedes S-Class. Mhm. Also der Bertram ist definitiv Mercedes S-Klasse. Auch ein schönes Kompliment.
Ja, das heißt ja Verlass, ne? Es ist Verlass auf die deutsche Maschine.
Auf sozusagen. Höchstem Niveau, ja?
Ja.
Und es gibt wunderbare Klischees über euch Schlagzeuger. Eins ist, Drummer haben alle einen leichten Dachschaden. Ist da was dran?
Nö, kann ich nicht.
Nächstes Zitat oder nächstes Klischee, Drummer können nie still sitzen. Müssen immer was mit den Händen machen.
Nee, hab ich auch nicht. Nee? Habe ich überhaupt gar nicht. Ich kenne so Kollegen von mir und denen sage ich dann öfter schon mal, sag mal, wenn du üben willst, jetzt nicht hier gerade beim Essen. Die sind dann beim Essen noch mit irgendwelchen Händen
mit beschäftigt. Mit Messer und Gabel, aber du musst es nicht machen.
Nee, ich hab das gar nicht.
Und das letzte Klischee, Drummer sind eigentlich die Schlausten in der Band.
Ach, das mag ich von mir selber jetzt nicht behaupten. Ich denke, dass ich nicht ganz doof bin, um so eine Band auch zu leiten. Wenn der Frontmann gerade mit anderen Sachen beschäftigt ist, zum Beispiel, bin ich oft der Typ, der das Ganze dann leitet und auf den richtigen Weg bringt. Oder auch wenn der Frontmann nervös wird, dann halte ich hinten die Stellung und sag ihm, ich habe alles unter Kontrolle, ich halte das Fundament hier. Das ist ja wie ein Fundament vom Haus, das ist wie ein Keller. Es darf nicht einstürzen. Und ich glaube, das wissen beide, mit denen ich arbeite, also die Hauptleute, mit denen ich arbeite, wie Udo und Peter, dass sie sich da voll auf mich verlassen können.
Zumindest haben Drummer wie du super Ideen für Buchtitel. Mit alten Männern spiele ich nicht. Mhm. Heißt deine Autobiografie über dein durchaus bewegtes Leben, Bertram. Angeblich hast du diesen Satz vor 40 Jahren oder vor über 40 Jahren bei Proben mit Peter Maffay gesagt. Damals, als ihr beide ja noch junge Kerle wart.
In Tutzing in der Glänzestraße 1, ja. Da habe ich das gesagt damals. Wir waren das erste Mal
in Red Rooster Studio.
Red Rooster Studio, Glänzestraße. Da bin ich reingekommen, ich war unterwegs gewesen mit meiner eigenen Band und wir waren in Spanien und hatten ein Video gedreht und ich war auch wirklich im Training und wir haben uns mit der Peter Maffay Band so ungefähr nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren wieder getroffen im Studio und wollten neue Aufnahmen für die Carambolage-Platte damals machen. Da bin ich da reingekommen und ich war wirklich gut im Stoff und die anderen hatten anscheinend nicht geübt, waren nicht im Training.
War nicht in Form.
Ja. Und ich merkte das und ich bin, wie gesagt, ich bin nicht so hyper, ich bin erstmal ziemlich ruhig, aber wenn ich dann nach einer Stunde, nach anderthalb Stunden merke, da passiert nichts und wir kriegen das ganze Ding nicht zusammen und ich kriege die Typen nicht irgendwie zusammen, da hat's mich dann rausgerissen und dann bin ich aufgestanden und habe die Stöcke weggeworfen und dann landeten die direkt beim Meister vor den Füßen. Ich hab die nicht auf ihn geworfen. Ich habe einfach die Stöcke weggeworfen, durch Zufall landen in die Beine von Füßen. Habe ich gesagt, ich habe keinen Bock auf diesen alten Männerscheiß. Das war der Originalsatz. Peter hat da nachher diesen wunderbaren Satz kreiert, mit alten Männern spiele ich nicht, sagte Bertram damals zu mir. Also er ist eigentlich der Erfinder von diesem Originalsatz, der ja so romanmäßig ist.
Und der mit ist ein Running Gag geworden.
Ja, es klingt für mich, dieser Satz klingt für mich immer wie in so einem Italo-Western. So, als wenn so schlecht synchronisierte amerikanische Filme.
Django zahlt heute nicht.
Gestattet, dass ich dich später begrüße, Fremder. Peter redet ja ab und zu mal so,
wie
so
ein synchronisierter. Aber wie hat er denn damals reagiert in der Situation? Da fliegen ihm auch noch die Drumsticks vor die Füße.
Er war sehr erschrocken. Und ich bin direkt in die Kantine vorne, wo wir Kaffee machen und so, direkt aus dem Studio raus, in die Kantine rein und hab mir erstmal einen Kaffee gemacht. Und hab die anderen wirklich stehen lassen da. Und er hatte dann erstmal einen ziemlichen Hals, dass ich da auf eine Art, dass ich meine Kompetenzen ein bisschen überschritten habe, dem Chef gegenüber. Auf eine andere Art fand ich das geil, dass ich die, in Anführungsstrichen, Balls hatte, die Eier hatte, ihm das so zu sagen.
Aber da kanntet ihr euch noch nicht so lange, oder damals?
Doch, ich bin ja in der Band seit 1977. Und 77 in die Band eingestiegen, bei Dein Gesicht, das war das erste Album, was ich gespielt habe, vor Steppenwolf noch. 77 eingestiegen, das heißt, das war da schon 7 Jahre, war ich schon in der Band.
Also da konntest du dir schon was erlauben.
Ich konnte mir das auch schon erlauben. Er wusste auch, dass ich so ein Typ bin, der da schon mal die Meinung dann sagt, wenn... Ne?
Ja, ich meine, das war wirklich eine wilde Zeit, nach allem, was man so hört und lesen kann. Die 80er, die 90er, auch noch die frühen 2000er. Die Schlagzeile drüber könnte ja auch lauten, viel Spaß, viel Arbeit und zu viel Schnee, oder?
Ja gut, das Thema gab es ja dann auch neulich bei Veröffentlichung meines Buches. Da wolltest du jetzt drauf hinweisen wahrscheinlich, da gab es so einen Bild-Zeitungsartikel, als das Buch rauskam im September und dann hieß es plötzlich, Drogen bei Tabaluga, der Schlagzeuger von Peter Maffay packt aus. Das klang dann so, als wäre das gerade gewesen. Dabei rede ich in dem Buch, ist das ein Kapitel.
Es ist alles viele, viele Jahre her.
Und aber es ist 30 Jahre her.
Es war wild, oder?
Ja, es war schon wild. Ich meine, wir haben alle nicht in Weihwasser gebadet. Also jeder nicht. Also ich war dann plötzlich durch das Buch jetzt der Märtyrer geworden, der sich dann auch noch rechtfertigen musste und natürlich keine Namen nennen
musste. Musst du gar nicht. Ich meine nochmal, es ist Jahrzehnte her. Du warst ein junger Kerl. Jeder von uns hat irgendwelche Fehler gemacht. Ja. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, das ist alles Schnee von gestern, um mit dem Bild zu bleiben.
Wenn genau, du nicht, Schnee von gestern, das wollte ich sagen. Genau.
Wenn du nicht aufgehört hättest mit dem Quatsch, mit dem Scheiß, würdest du heute noch hier sitzen?
Das ist schwer zu sagen. Ich denke nicht. Meine jetzige Frau hat mich auf den richtigen Trip gebracht. Und das war, ich weiß nicht mehr genau das Datum. Aber es gibt da
20 Jahre her.
Es gibt da 2005. Und da gab es eine Tour Laut und Leise von Peter Maffay. Und da waren wir in Hamburg. Auf meinem Geburtstag war es, 27. November. Genau, 27. November, Hallentour Laut und Leise. Und da hatte ich meine Frau gerade kennengelernt und wir sind nachts auf dem Weg von Hamburg nach Berlin gewesen, um im Kempinski Hotel in Berlin, das war vor der Berlin-Show, nachts um 4 Uhr, 5 Uhr morgens am 28. November dann, nachdem wir den Geburtstag gebührend gefeiert hatten, im Bus. Und meine Frau, die mich noch nicht so genau kannte, das war meine neue Frau praktisch damals, nicht wusste, was wir da so trieben. Und dann hat man halt da ein paar Sachen gesehen, die waren halt nicht so schön für sie.
Und sie war schockiert.
Und sie war so schockiert, aber ich war auch so verliebt, dass sie mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat an dem Morgen im Hotel und mir gesagt hat, du kannst das gerne alles weitermachen, aber ich bin dann nicht mehr dabei.
Wow.
Dann fahre ich morgen nach Hause. Und das hat mich wohl maßgeblich so geschockt. Und gerade diese weiße Droge ist ja eine sehr, sehr eine Psychodroge. Es ist ja nicht so wie bei Alkohol oder wie auch bei Heroin, wenn man das hier nennen darf. Diese Drogen sind ja sehr, machen ja sehr körperlich abhängig. Das andere war eine Psychosache.
Also wir sprechen über Koks.
Genau. Und ich war so drauf, so verliebt in meine neue Frau, der gesagt, die will ich nicht verlieren.
Und hast aufgehört?
Sofort aufgehört.
Und bist bis heute?
Clean.
Wow.
Komplett clean. Das hat diese Frau gemacht. Sie ist auch hier jetzt. Sie wartet unten mit meinem Hund gerade. Sie ist noch ein bisschen spazieren gegangen.
Das heißt, die hat dich wirklich gerettet im besten Sinne.
Die hat mein Retter, ja. Absolut mein Retter, weil ich war schon sehr affin für diese Art von Droge. Ich bin selber, wie gesagt, schon mehr ein hyperaktiver Mensch als jetzt oberrelaxed. Beim Spielen bin ich extrem relaxed. Außerhalb des Spielens bin ich sehr hyperactive und komischerweise neigt man dann zu einer Droge, die das auch noch verdoppelt. Komischerweise.
Also du bist weg von dem Zeug und das ist ja das, was hängen bleibt. Und dass deine Frau tatsächlich die Initialzündung war, dass du es hingekriegt hast. Wow, also ich wollte eigentlich meinen größten Respekt aussprechen, weil es gibt Beispiele von Leuten, die meistens tolle Kerle sind oder tolle Frauen, die das eben nicht hingekriegt haben. Und die da dran zugrunde gegangen sind.
Und die dann wieder gelogen haben und um den Brei rumreden und dann der Frau wieder nichts sagen und dann geht es weiter, damit konnte ich nicht leben. Also musste jetzt ehrlich einen Cut machen.
Ganz oder gar nicht.
Und das hat mir geholfen. Manchmal war es schwierig innerhalb der Bandkonstellation, weil die Bandkonstellation ist ja wie so ein Kindergarten ein bisschen. Das ist ja der Sandkasten, in dem man gerne spielt. Ich wollte nie erwachsen sein, hieß der Titel von Peter Maffay.
Das ist schon so, oder? Rockstars sind eigentlich große Jungs oder große Mädchen.
Ja, wir spielen weiter im Sandkasten. Und plötzlich war ich in diesem Sandkasten nicht mehr mit dabei. Und ich merkte, dass ich manchmal Druck kriegte von der anderen Seite.
Ja, komm, mit Bertram so ein bisschen kannst du doch noch und so, ja.
Komm, so, jetzt mach doch mal mit nochmal. Ah, bist du wieder nicht unterwegs? Geht's wieder schlafen? Also das war ein bisschen gemein auch, weil es war eine heavy Zeit und die Konsequenz zu haben, da aufzuhören, hätte ich mir von meinen Kollegen mehr Respekt erwünscht dafür, dass man das geschafft hat.
Aber du hast es geschafft und ziehst es durch.
Ich ziehe es eisenhart durch.
Ja. Ja. Jetzt bist du ja auf Solotour unterwegs, also Lesung und Konzert, eine Mischung da draus. Termine gibt's auf bertramengel.com. Weißt du zufällig, wann du hier in der Gegend irgendwo bist?
Ich bin in Ingolstadt. Und zwar bin ich da, in Ingolstadt bin ich, glaube ich, am 30. Oktober. Genau, am 29. bin ich in Leipzig, am 30. Oktober in Ingolstadt. 30. Oktober Ingolstadt.
Ja, Leipzig ist auch nicht so weit weg.
Ja, genau, auch mal hinfahren. Ingolstadt. Ingolstadt ist Termin. Da bin ich praktisch, da mache ich jetzt eine 90-Minuten-Show. Das andere war fast 2,5 Stunden, was ich gerade die große Tour, die ich gemacht habe. Da hatte ich auch einen Gitarristen dabei. Diese Daten, diese Nachtzügler-Daten mache ich jetzt ganz, ganz alleine. Klavier, Gesang, Lesung, Fotos, Videos, die ich dann zeige und so, da bin ich jetzt ganz alleine.
Das wissen ja viele gar nicht, dass du nicht nur der große Schlagzeuger bist, Bertram Engel, sondern dass du auch fantastisch Klavier spielst.
Ja, fantastisch.
Ja. Naja, also
es ist okay. Es ist
für den Hausgebrauch.
Singer-Songwriter. Ich habe halt viele Titel für Peter Maffay geschrieben, Tabaluga und dann auch für andere Alben. Der Mensch, auf den du wartest, den wir gerade mit Anastasia auf der Live-Tour gemacht haben, habe ich geschrieben. Dann Tabaluga, Schlüssel zur Macht, Eis im September. Wow. Ich hatte keine Zeit für dich. Das sind alles meine Songs, was wenige Leute wissen, aber sie hören es jetzt. Und das ist natürlich toll innerhalb der Show. Das Buch ist bekannt. Ich bin relativ bekannt. Also lese ich aus dem Buch und plötzlich spiele ich Stücke, die diese Leute auch kennen und wussten gar nicht, dass ich die geschrieben habe.
Wie ist das denn für dich, wenn du jetzt so im Mittelpunkt des Interesses stehst? Wenn du, wie in Hamburg zum Beispiel, da war, glaube ich, Udo Lindenberg dann auch als Zuschauer mit dabei.
Ja, ja, er war da und es war eine Wahnsinnsatmosphäre, vor allen Dingen in der Musikhalle, die jetzt Leisthalle heißt, in Hamburg. 1200 Menschen waren da, also das war packed. Und dann stehe ich da und mir war bewusst, dass am 28. Januar 1974, also 50 Jahre her genau, das Panikorchester seinen ersten Auftritt hatte mit Udo Lindenberg, dort in dieser Halle. Und wenn ich nicht in dieser Band eingestiegen wäre in 1976, hätte ich niemals die Möglichkeit gehabt, da alleine plötzlich zu stehen.
Du hast vor 48 Jahren das erste Mal mit Udo Lindenberg gespielt.
Ja,
1976. Warst du 18?
Ja, ich bin 18 geworden damals.
Mhm. Krass. Ja. Wow, was für ein Leben, was für großartige Geschichten, die man auch zum großen Teil nachlesen kann in deiner Autobiografie. Mit alten Männern spiele ich nicht. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Bertram. Ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben.
Ja.
Den gebe ich dir jetzt.
Ja.
Du kennst ihn nicht, du liest ihn einfach so vor. Mhm. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist oder hast du
das gelesen? Das geht sogar.
Und sag's mir dann danach, ob du es unterschreiben kannst. Bitte schön.
Ich soll laut vorlesen.
Ja, leise macht wenig Sinn.
Ich heiße Bertram Engel und gebe den Takt an. Als Schlagzeuger einer Band stehe ich zwar nicht vorne, aber ohne mich läuft nichts. Ich bin das Uhrwerk, das Metronom, der Ruhepol, der alles zusammenhält. Schon als kleinen Jungen hat mich die alte Trommel meines Vaters fasziniert. Mein erstes Schlagzeug habe ich selbst angemalt und ohne meinen großen Bruder wäre ich nie Musiker geworden. Geprägt hat mich auch die Arbeit mit großen Stars. Ich war mit Udo Lindenberg und dem Panikorchester in der DDR, habe jahrzehntelang bei Peter Maffay für den Rhythmus gesorgt und für Bruce Springsteen bei Hungry Heart getrommelt. Mein Leben war zeitweise ziemlich wild, manchmal auch zu wild. Heute geht's mir nur noch um die Musik und alles, was jetzt kommt, ist Zugabe. Mein Wunsch, ein Häuschen in Italien und ein Konzert mit Elton John. Ja, stimmt. Basically stimmt alles so.
Ja? Ja. Können wir drüber reden? Können wir mitarbeiten?
Ja, klar, total.
Ja. Sticht dir irgendwas ins Auge, Bertram, wo du sagst, möchtest du gleich drüber sprechen als erstes?
Naja, ein Häuschen in Italien, klar, das wäre nochmal ein Traum auf die alten Tage, da sowas zu haben. Da gucken wir auch gerade.
Ja, woran scheitert's? Ich meine, du hast doch genug verdient wahrscheinlich über die Jahrzehnte.
Ach ja, das hält sich auch manchmal in Grenzen. Auch gerade durch die Corona-Zeit
ja, klar.
Wurden auch viele Rücklagen aufgebraucht, weil das waren doch dann 3 Jahre so, die nicht an einem so vorbeigingen. Aber wir werden sehen. Wir arbeiten gerade dran. Wir gucken gerade danach.
Wo ja, würdest du gerne hinziehen?
Gerne am Gardasee.
Ja.
Also nicht zu weit runter in Italien. Also am Gardasee ist schon ganz gut. Und Konzert mit Elton John, ja, das wird wohl nicht mehr passieren, weil Elton John spielt ja nicht mehr. Ab und zu mal vielleicht mal ein Konzert. Aber ich war nah dran, weil ich ja mit Ray Cooper, dem Perkussionisten, viel gearbeitet habe. Auch bei Maffay. 2 Mal, in 2009 und 2018 auf MTV Unplugged. Haben wir zusammen gearbeitet.
Cooler Typ.
Kenne ich
den gut. Ist der so lässig, wie er rüberkommt, wenn man ihn
Ray?
Sieht?
Ja. Ja, total. Ist eigentlich so ein britischer Gentleman. Tee trinken und dann sehr, 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 sehr Gentleman-like. Immer sehr. Lebt hier in München.
Ja. Ja. Aber im Konzert ist das ja nicht so Gentleman-like. Das ist ja eher so ein bisschen das Tier aus der Muppet Show, oder? So.
Ja, aber er steht immer sehr gerade da und ja, er schauspielt das Ganze. Er zelebriert das Tambourin, so als wäre das Tambourin so das wertvollste Instrument in der Musikgeschichte.
Aber so muss es sein, oder?
Ja. Und ja. Dann sagst du, wow, wie kann einer so Tambourin spielen?
Stimmt es, dass Your Song von Elton John das erste Stück war, das du damals mit 6 oder 7 am Klavier konntest?
Nee, das konnte ich noch nicht mit 6 oder 7, weil das konnte ich mit... Ja, 9 oder 10, würde ich sagen.
Okay.
Da habe ich Elton John gehört, 1970. Ne? Also ich bin 57 geboren, 67. Naja, doch, da war ich ja 12 ungefähr, 11, 12. Da war ich schon gereift, da hatte ich dann ein Songbook. Da gab es ja schon Songbooks von Verlegen, wo man schon das Elton John Album mit diesem dunklen Foto, Elton John hieß das damals. Und da war, glaube ich, der 2. Song auf der Platte war Your Song. Und das hat mich fasziniert, neben der klassischen Musik, die mich nicht so wahnsinnig interessiert hat damals. Ich interessiere mich heute mehr für Klassik als damals, als kleiner Junge. Dann hörte ich diesen Mann mit Your Song, das musste ich lernen. Dann habe ich diesen Song als ersten Song gelernt.
Und bis heute ist er sowas wie ein Idol für dich?
Ja, das kann man wohl sagen. Also das ist eigentlich mein Piano-Teacher gewesen, von dem habe ich eigentlich alles gelernt. Das war nämlich nicht zu kompliziert, wie der Mann spielt. Also es war einfacher als Billy Joel. Also Billy Joel spielt so sehr virtuos, finde ich. Das amerikanische Pendant zu Elton John. Und Elton war immer mehr R&B. Und immer mehr Chords und dann singen und so. Das war.
Aber sehr eingängig und man weiß sofort, es ist Elton John, wenn du hörst.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber für einen jungen Knaben einfacher zu lernen als viele andere Pianisten, die in dem Business sind.
Lass uns mal gucken, wie das so gekommen ist am Anfang bei dir. Du bist geboren 27. November, wie gesagt 57, in Burg Steinfurt in Westfalen, als Bertram Lutz Wilhelm Passmann. Und die Legende geht, du hast dich Engel genannt, weil mit deinem Bruder zusammen die erste Band hieß?
Gebrüder Engel, genau, da haben wir für Emi Elektrola damals ein Album gemacht, was Steffi Stephan produziert hat. Ja. Und wir haben bei dem die Sachen geprobt, mein Bruder hatte Songs, ich hatte Songs.
Eigengeschriebene Songs, ja?
Ja, ich war damals 15, als wir das aufgenommen haben. Das hat mich dann zum Panikorchester geführt, weil Steffi, der Bassist vom Panikorchester, diese Platte produziert hat in Hamburg in den Starstudios, damals von Ralf Arni. Ralf Arni war auch Produzent und Verleger, der den berühmten Titel Tulpen aus Amsterdam geschrieben hat und sich damals so ein Imperium aufgebaut hat mit Verlache und so weiter.
Ihr habt euch Gebrüder Engel genannt, weil ihr beide lange blonde Locken hattet?
Das hat Steffi gesehen. Wir haben dort auf der Couch gesessen und von hinten kam so Sonne rein in dieses Zimmer. Das war so gegen Abend, die Abendsonne kam rein und dann wirkte das, als hätten wir um den blonden Haaren um so einen Heiligenschein. Und wir sahen aus wie die Engel. Und da hat er gesagt, Engel ist ein guter Name. Weil Passmann war kein guter Starname. Und
seitdem heißt du Bertram Engel?
Seitdem heiße ich Bertram Engel, ja.
Hast du noch Fotos von damals? Also wie du da aussahst mit diesen langen blonden Locken? Gibt's das noch?
Ja, ja, ja.
Was denkst du, wenn du den Kerle von damals siehst?
Gibt's auch Wikipedia, wenn man Bertram Engel eingibt, dann macht auch Bilder, dann sind die alten Bilder auch drin.
Was denkst du, wenn du den jungen Kerl von damals siehst? Was würdest du dem gerne sagen?
Boah. Ich würde dem gerne sagen, eigentlich alles richtig gemacht.
Hab keine Angst.
Ist alles gut. Neulich hat mich wieder jemand gefragt, hättest du gerne was anders gemacht? Natürlich hat man immer mal so auf dem Weg, natürlich hätte man gerne Sachen anders gemacht und die Sachen haben wir eben schon angesprochen.
Vielleicht ein bisschen weniger Drogen.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt war das auch Fun und war das auch Spaß und hat auch zu bestimmten Sachen geführt, wo auch bestimmte Sachen gut waren. Also es war nicht nur schlecht. Es ist einfach...
Es ist mit vielen Dingen im Leben so.
Weil man hat auch dann, gerade auch mit dem Zeug, auch viel nachts, auch mit vielen Leuten da um die Wette getalkt. War auch kreativ mit Leuten wie Robert Palmer, mit dem ich gearbeitet habe, was ein großes Idol von mir war.
Sprechen wir gleich noch drüber. Ich würde gerne noch mal fragen zu diesem 18-Jährigen von damals. Wie fände der jetzt den End-60er Bertram von heute?
Ich glaube, cool. Kann immer nur sagen. Ist immer noch so, mit alten Männern spiele ich nicht. Ich denke, dass ich sehr,
empfindest
sehr,
dich selbst nicht so als alter
Mann? Nein, überhaupt nicht. Ich finde mich genauso, wie ich damals war, nur ein bisschen entspannter als damals. Damals war ich hektischer. Ich habe auch härter, undynamischer, vielleicht wilder gespielt.
Trommelst du besser als junger Mann?
Ja, glaube ich wohl.
Also diese Fähigkeit verliert man nicht. Also da geht's nicht um irgendwelche motorischen Geschichten.
Nee, ich finde mich besser. Aber ich habe sehr, sehr alte Platten von mir neulich mal gehört. Unter anderem zum Beispiel habe ich auf der Platte gespielt Sekt oder Selters von Marius Müller-Wessernhagen. Das war die Platte nach Mit Pfefferminz bin ich der Prinz. Da habe ich drauf getrommelt. Habe ich fasziniert, wie ich das gespielt habe. Aber ich würde das heute ganz, ganz anders spielen.
Weil du auch entspannter bist einfach.
Entspannter. Das war sehr, sehr punkig. Aber ich war da damals 19, 20 oder so. Und das ist sehr punkig. Mich beeindruckt das, wie ich in den jungen Jahren gespielt habe. Aber ich würde es heute nicht mehr so spielen wollen vom Geschmack her.
Okay.
Ich spiele eine andere Stilistik heutzutage.
Lass uns mal Folgendes machen, so ein bisschen Name-Dropping. Du hast ja nun wirklich mit vielen großen Stars, einige hast du schon erwähnt, gespielt. Fangen wir mal an mit dem Boss, mit Bruce Springsteen. Was fällt dir ein dazu?
Ja, Boss, da fällt mir ein, das war wie mit so einem Construction Worker, wie mit so einem Maurer zu arbeiten. Ich meine, Peter Maffay ist schon sehr tough auf der Bühne und sehr stramm und sehr nach vorne und sehr, sehr, manchmal wirkt Peter nervös ein bisschen, sehr, sehr nach vorne und wir müssen kämpfen, wir müssen durch den Dschungel mit Machete. Und das ist Bruce Springsteen auch. Bloß, der ist, habe ich den Eindruck, doppelt so hart. Also das ist unfassbar.
Wie meinst du das, doppelt so hart?
Ja, so, der nimmt dich, wenn du mit ihm spielst, denkst du, er nimmt dich an die Hand und mit ihm kann dir nichts passieren, er führt dich ins gelobte Land. Du könntest mit einem Arm weiterspielen, dein anderer Arm ist gebrochen.
Weil diese Energie so überbordend ist.
Die Energie ist so überwältigend. Ich habe mal gehört, einen Ausspruch von dem berühmten Boxer Klitschko, weiß nicht, wer es war, Vitali oder Wladimir, ich weiß nicht mehr, wer es war. Der hat gesagt, wenn du dann nach Amerika gehst und in der Schwergewichtsklasse boxt und dann von Lennox Lewis und Mike Tyson dir eine fängst, dann merkst du erst, in welcher Klasse du boxt.
Und so ist das im übertragenen Sinn mit dem Boss gewesen.
Weil Klitschko hatte in Deutschland oder in Europa noch von den anderen Schwergewichtlern noch nie eine gescheuert gekriegt, sag ich mal auf Deutsch.
Aber so war es im übertragenen Sinn mit Bruce Springsteen.
Da merkte man, dass das Weltklasse war. Und dass das noch eine andere Power war, als jeder, mit dem ich irgendwo in Europa gespielt habe.
Du hast Hungry Heart, hast du getrommelt für ihn.
Naja, der Hungry Heart war ja Playback. Das war ja, wir wurden eingeladen zu einem Videodreh nach Berlin, weil Springsteen seine Band nicht dabei hatte. Und da war dann dabei Wolfgang Niedecken, der ihn schon kannte von einem Interview, was er mit ihm geführt hatte in New York für den WDR. Und wir hatten gerade mit Niedecken die Leopardenfell-Tour gemacht. Leopardenfell-Band war eine Band, wir machten Bob Dylan auf Kölsch übersetzt. Mhm. Und da gab es ein Soloalbum von ihm. Und das haben wir gespielt. Also Carl Carlton an der Gitarre und Ken Taylor am Bass, der auch mit Maffay spielt und meine Wenigkeit. Und Effendi vom Bab damals, der Keyboarder. Und da kam es durch Jochen Leuschner von der Sony CBS damals, der mit Springsteen verheiratet war und auch Nidekin gut kannte, gab es diesen Event in Berlin im Juli in 1995, dass dieses Video gedreht werden sollte, Hungry Heart, für seine Best-of-Platte in Deutschland. Da brauchte er eine Band. Das sollte gedreht werden mit Dolle Zahl Rossacher in Berlin. Da haben wir wurde so ein kleines Café da angemietet für diesen Videodreh. Und da sollten wir Hungry Heart spielen, aber Playback. Und er sollte live singen, weil er sein Vocal damals auf der Originalaufnahme nicht mehr gut fand. Dann haben wir das gemacht und dann hat aber dann Springsteen gewollt, dass wir live spielen, zwischen den Videotakes, ja, damit die Audience, die da war, da waren 1.000, 2.000 Leute da
draußen. Er wäre blöd gewesen, wenn er nicht live spielte.
Mussten wir live spielen. Und dann auf dem Weg dahin kam das durchs Radio. Bruce Springsteen spielt heute Abend mit seiner Band live in dem Café Einstein in Berlin. Und ich sitze in diesem Wagen auf dem Weg vom Airport hin zum Hotel. Und ich sage so, Ken Taylor, hast du davon gehört, dass wir live spielen sollen? Nee, ich auch nicht.
Mit dem Boss.
Mit dem Boss. Und dann sind wir dahin gefahren. Und dann war der Boss da schon am Schrauben mit seinem Verstärker und so. Und dann sah ich das Schlagzeug da stehen. Und das Schlagzeug war alles schon abgenommen mit Mikrofon. Ich habe gesagt, scheiße, ich glaube, da passiert wirklich was live. Und dann kam der Manager auf uns zu, John Landau, der Mann, der damals gesagt hat, ich habe die Zukunft des Rock'n'Roll gesehen. Mhm. Der legendäre Satz von John Landau, dem Manager von...
Über Bruce Springsteen.
Ja, Wahnsinn. Und dann kam der auf mich zu und sagte, hey, you must be Bertram. My name is John. Ich sag, John Landau, der Mann, der gesagt hat, I saw the future of rock and roll. That's me. Und so lernte man diese Berühmtheit kennen, den legendären Manager von Bruce Springsteen als ersten. Und dann kam Bruce plötzlich, er war sehr schüchtern und hat sich vorgestellt, hi, I'm Bruce, you know, nice to meet you und so. Und fing dann an, mit seiner Gitarre zu spielen. Dann sind wir an die Instrumente und haben einfach losgespielt. Das war nachmittags. Vor diesem Videodreh. Ein Titel gespielt, irgendwas Gejammtes war, also Down the Road a Piece von Chuck Berry, glaube ich. Dann haben wir gespielt und danach war dann, hey, it sounds great, guys, looking forward to the show tonight. Und bumm, war der Typ weg, Limousine weg. Looking forward to the show tonight. Und was spielen wir da? Und dann sagte John Landau uns, das wird Bruce mit euch später besprechen. Wir haben da so eine kleine Garderobe in so einem Greyhound-Bus. Da war so ein amerikanischer Greyhound-Bus gemietet. Der stand hinter diesem Venue, Café Einstein. Das war sein Bruce-Garderobe. Da wurden wir dann später in die Garderobe von ihm eingeladen. Und dann haben wir Songs geübt, die für den Abend dann sein sollten. Von Stones, einfach Coverversion. Yeah. Chuck Berry, Stones, John Lee Hooker. Zwei Songs von ihm, Glory Days, Thunder Road haben wir dann gespielt abends. Und das war ein absoluter Wahnsinn. Also danach bin ich echt 2 Tage aus meiner Bude damals in Köln noch nicht mehr rausgekommen. Ich habe einfach da gesessen und habe so gedacht, was kommt jetzt?
Weil was größer, kann jetzt noch kommen?
Weil größer geht's ja gar nicht,
ja, klar, mehr. Was für eine coole Geschichte.
Das war eine unglaubliche Geschichte.
Was ich auch wirklich mit Begeisterung gelesen habe, Robert Palmer.
Ja.
Addicted to Love.
Ja, im selben Jahr.
Das war auch im ist selben in demselben Jahr. Jahr passiert?
Im selben Jahr.
Erzähl, passiert. Wie das war.
Das ist passiert über einen alten Freund, der hat komischerweise denselben Namen wie ich, Engel, aber der heißt wirklich Engel. Mein Künstlername ist ja nur Engel. Harald Engel, damals EMI Electrola Promotion Mann. Und der wurde gefragt, ob er nicht eine Band wüsste für Robert Palmer. Wiederum Best-of-Album kam raus. Und Robert hatte keine Band, lebte damals in Lugano und sollte jetzt mit uns spielen und ich sollte der Musical Director sein und sollte eine Band zusammenstellen. Hab dann die üblichen Verdächtigen zusammengesucht, wieder Karl Carlton, Ken Taylor, Pascal Kravetz war dabei, meine Wenigkeit, eine Horn-Section aus Holland und Musical Director von Robert Palmer, den er für seine Band immer hatte, Alan Mansfield hieß er, kam aus Australien. Der kam dann mit der Vorhut an, wir hatten 5 Tage geprobt und dann sind wir da rein und dann kam der Meister selber. Und da war er so ähnlich. Wir spielten 2 Songs und dann sagte er, hey, I like to have dinner now with you guys and have some talk. We don't have to play, we don't have to overplay.
Weil diese Großen immer sofort oder ganz schnell erkennen,
ja,
du kannst was?
Ja, genau. Da braucht man gar nicht mehr viel spielen.
Er sagt, man versteht sich einfach ohne viel Worte.
Ich möchte nicht zu viel üben, damit der Auftritt noch ziemlich loose ist, also ziemlich
locker,
ja, locker ist, ne? Damit das nicht overrehearsed ist, nicht übergeprobt ist. Das hat mich total beeindruckt. Und ich habe den Eindruck auch, bei den ganz, ganz Großen, es ist viel einfacher, wenn du dich schon in einer bestimmten Liga befindest, mit einfachem zu spielen, als mit so Mittelklasse-Leuten. die oft viel unsicherer sind und oft viel nervöser und oft viel arroganter dadurch auch.
Weil du ja auch nichts mehr beweisen musst.
Genau.
Wenn du es bis danach ganz oben geschafft hast.
Die wollen einfach nur Musik machen. Und merken dann, du kannst da mithalten und dann sagen die dir auch nicht viel. Robert Palmer hat mir nie gesagt, wie ich spielen muss. Ich habe einfach gespielt.
Das ist einer der größten Songs, finde ich, aller Zeiten, Addicted to Love.
Ja, ja. Habe ich gespielt. Da haben wir eine neue Version aufgenommen damals in Capri in den Digital Studios in Italien. Für einen Film mit Meg Ryan, der hieß Addicted to Love. Finally hat diese Version den Film nicht gemacht, sondern die Version von Nene Cherry. Nene Cherry hat eine Version gemacht von Addicted to Love. Und Robert Palmer selber hat es nicht geschafft. Er konnte auch den alten Titel nicht nehmen, weil das war wegen Rechten irgendwie. Okay. Deswegen haben wir den neu aufgenommen in Capri. Und da gibt's diesen berühmten Groove. Buppen, dacken, tsch, dacken, buppen, dacken, tsch, dacken, buppen, dacken. Auf der 3 geht diese Hi-Hat immer auf. Die Hi-Hat sind die beiden Becken, die man mit dem Fuß spielt links für die Hörer, die nicht wissen, was eine Hi-Hat ist.
Mach mal nochmal, dass man sich so ein bisschen eingrufen kann.
Buppen, dacken, tsch, dacken, umpen, dacken, tsch. Und auf der 3 ist immer dieser Hi-Hat.
Ja.
Und da sagt der Tony Thompson, der Trommler, der auf der Platte gespielt hat, von Chic, man kennt noch Chic mit Nile Rodgers, das ist der Trommler, der Addicted to Love damals getrommelt hat. He needed 3 days to play the Hi-Hat right on the 3. Ich sage, ja, Robert, aber zur Entschuldigung für Tony Thompson, ihr habt das mit ihm damals erfunden. Ich habe die Vorlage schon gehabt, deshalb wusste ich, wo die 3 ist. Aber es war natürlich geil, den Titel mit Robert neu aufzunehmen.
Ja, geil. Was für eine geile Geschichte. Ja. Du hast mal gesagt, ich habe nie geübt, ich habe immer nur gespielt.
Ja.
Das ist ein bisschen kokett, oder?
Das wollte ich auch noch sagen. Geübt habe ich schon. Also ich habe geübt von 7 bis 17. Von 7 in meinem Keller, bis ich 17 war und dann praktisch in der Olympiahalle stand in München. Mein erster großer Auftritt mit Udo Lindenberg auf der Galaxo-Gang-Tour. Sage ich immer, da habe ich geübt, aber das weiß ja keiner.
Aber danach hast du
ab
nur
da habe ich eigentlich immer nur gespielt. Natürlich übt man dann mit der Band. Also wir proben, sagen wir immer. Wir proben mit der Band, um diese Songs dann in 14 Tagen für eine Tour sich drauf zu schaffen.
Was macht einen Weltklasse-Schlagzeuger aus? Ich glaube, du hast mal gesagt, und das ist ja ähnlich wie im Spitzensport, wie in anderen künstlerischen Tätigkeiten, 80-90% Arbeit,
ja.
10% Talent. Was ist das Talent, das du hast? Das du mehr hast als andere?
Was ich mehr habe als andere, das könnte ich nicht beurteilen, was ich mehr habe als andere. Ich weiß, dass ich sehr, sehr musikalisch bin. Und ich glaube, durch meinen Klavier-Background, diesen harmonischen Überblick über das gesamte Medium Musik habe. Und deshalb als Schlagzeuger der Musik gegenüber sehr dienlich spiele und weiß, was der Song braucht. Es gibt da natürlich andere, wie Don Henley von den Eagles zum Beispiel oder mein Kollege Phil Collins, wenn ich das so suffisant sagen darf, der auch...
Ein paar zu nennen, die es auch ganz gut können.
Ich glaube, dass Phil Collins der schlechtere Pianist ist von uns beiden. Aber vielleicht der bessere Schlagzeuger. Vielleicht der bessere Schlagzeuger.
Ganz im Ernst, also wenn wir jetzt unter uns wären, wir sind ja eigentlich unter uns,
ja.
Bist du auf diesem Level? Oder bist du vielleicht sogar noch besser? Als ein Don Henley oder ein Phil Collins.
Besser? Nein. Man kann in diesem Business nicht besser oder schlechter sagen. Es gibt nur anders. Es gibt nur anders. In einer bestimmten Liga.
Du spielst in derselben Liga.
In derselben Liga. Ich denke, dass ich in der Liga bin. Ich glaube wohl. Dass ich das durch Robert Palmer und Bruce Springsteen und so bewiesen habe, dass das geht.
Kannst du wie Don Henley Schlagzeug spielen und singen? Also ich meine jetzt nicht so singen wie er, aber das ist ja...
Ich hätte gerne die Stimme von Don Henley.
Als Laie weiß ich, dass das mit zu dem Schwierigsten zählt, was du tun kannst musikalisch.
Ach so, wegen der Unabhängigkeit.
Genau, Schlagzeug spielen und singen.
Ja, kann ich. Ich kann den Vocal, also den Gesang, unabhängig vom Schlagzeug platzieren. Weil du musst manchmal den Text nach hinten singen. Und langsamer singen und dann nach vorne gehen im Refrain.
Und die Füße tun ganz was anderes.
Der Puls soll ziemlich steady bleiben, sag ich mal. Und das kann ich. Ich kann hinterm Beat singen und auf dem Beat spielen. Das kann ich. Und das ist mir gegeben.
Das kann man nicht lernen, ne?
Nein, bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich. Aber ich habe das immer gemacht. Seitdem ich Schlagzeug spiele, habe ich immer schon mit dem Schlagzeug gesungen. Und zwar, weil ich zu den Platten getrommelt habe, die ich gehört habe, und habe die Platten auch immer mitgesungen, während ich getrommelt habe. Weil der Song war für mich das Wichtige.
Wenn du jetzt für Udo Lindenberg trommelst, trommelst du dann anders, als wenn du für Peter Maffay trommelst? Oder hast du deinen Stil, den du immer durchziehst?
Ich glaube, es ist mein Stil, den ich durchziehe, aber ich muss mich auf den Puls der anderen einstellen, weil Peter Maffay und Udo Lindenberg sind total verschieden vom Puls her. Also Maffay ist extrem vorne denkend, also fast militärisch vorne, sehr punkig, sag ich mal. Da geht alles dann gang, 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 alles extrem tight und extrem nach vorne. Und Udo Lindenberg ist extrem entspannt, fast wie so ein Apnoe-Taucher, der einatmet, dann runter geht auf 100 Meter und dann langsam ausatmet. Der ist ganz, ganz slow und langsam. Und da ist der Backbeat, dum, bak, dum, tak, dum, tak, so ungefähr bei Udo Lindenberg. Und bei Maffay ist der dum, tak, dum, tak, dum, tak. Das muss nicht schneller sein. Aber der ganze Beat ist weiter vorne. Es einfach befindet sich weiter vorne. Du merkst immer, es auf das Messers Schneide, während bei Udo Lindenberg alles ganz weit hinten ist.
Wahnsinn. Ich habe das noch nie so erklärt bekommen wie jetzt von dir.
Darauf muss ich achten.
Ja, vielen Dank. Gibt's ein Konzert, völlig egal mit wem und wo, an das du dich immer sofort erinnerst, wenn es darum geht, was das Prägendste war, das Schönste, das Wildeste, das Verrückteste, ich weiß nicht?
Ja, Robert Palmer im Theater am Rudolfplatz im Oktober... Muss gewesen sein, 95 eigentlich. Oder es war 96, ich weiß es nicht mehr genau. Muss ich echt nochmal nachlesen. In dem Buch steht es, glaube ich, sogar drin. Ich muss es selber nachlesen. Es war, glaube ich, 95, Theater am Rudolfplatz, Best of Show. Und ich denke, dass das mit die beste Show war, die ich bis heute gespielt habe. Wo man den Eindruck hat, man steht neben sich selber und hört sich selber beim Spielen zu. Als würde ich selber die fertige CD hören, während ich spiele. Sonst habe ich noch nie. Da ging irgendwas ab, was ich nicht nachempfinden kann.
Das sind die Momente, nachdem man auch süchtig werden kann, oder?
Ja, da haben wir fertig gespielt. Und ich frage meinen Bruder, der da war, mein großer Bruder, der mich ja zur Musik gebracht hat, wie ich eben auch vorgelesen habe. Und ich frage als erstes, wie war das? Er sagte, das war das Beste, was ich je gesehen habe. Ich sage, das Beste, was du je gesehen hast von mir, weil er hat ja viel von mir gesehen in der Zeit. Nein, das war das Beste, was ich je gesehen habe.
Wow. Das Beste, was er jemals musikalisch in einem Konzert gesehen hat.
Ja. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist Wahnsinn. Und mein Bruder ist am gleichen Tag, im gleichen Jahr geboren wie Robert Palmer. 19. Januar 1949. Oh, sagte Robert Palmer zu ihm, als ich ihn vorgestellt habe, mein Bruder. Steht er vor, mein Bruder war riesig groß, er war 1,98. Robert Palmer wäre so Mediumgröße, ein bisschen kleiner als ich. Oh, too tall to rock and roll, sagte er zu meinem Bruder und begrüßte ihn. Dann er sagt, der ist hier, selber Tag, selbes Jahr geboren, 1949, 19. Januar.
Super Geschichte. Ja. Bertram, mit alten Männern spiele ich nicht, deine Autobiografie. Ist es bis heute so, dass du mit alten Männern eigentlich ungern spielst? Und woran machst du es fest, ob einer alt ist?
Ich spiele gerne mit, also es sind ja nur die Falten in den Gesichtern, die Geschichten geschrieben haben, was es alt aussehen lässt vielleicht manchmal. Du siehst, okay, Udo und Peter sind nicht mehr die Jüngsten, aber sie haben sich gut gehalten. Ich bin immer noch ungefähr 10 Jahre jünger als die. Ich werde jetzt 68 und denke, hab mich auch noch gut gehalten dafür, wenn ich so einen Spiegel gucke oder Fotos sehe, ist okay. Was ich damit meine, ist immer, man sollte nicht mit Leuten spielen, die alt denken. Das sind die alten Männer. Mit alten Männern, also mit Peter und mit Udo und Steffi steht dann links neben mir. Wir sind alles alte Männer, da spiele ich sehr, sehr gerne.
Aber ihr seid eigentlich große Jungs.
Ja, wir sind einfach große Jungs geblieben, das meine ich. Und da gibt es sehr viele junge Typen, die älter denken und älter spielen als wir. Und die denke ich, Mann, du musst noch viel lernen, mein Freund. Das klingt aber ziemlich schlapp, was du da machst. Und der ist vielleicht 28 oder 38.
Ja. Das, wieso gibt's eigentlich so
das
wenige,
sind auch alte Männer in dem Moment.
Bertram, wieso gibt es so wenige Frauen, die Schlagzeugerin sind?
Oh, es gibt jetzt eine ganze Menge. Mittlerweile ist das...
Ja, früher
warum,
nicht.
Warum gibt es so wenig Köchinnen, obwohl du immer sagst, die Mutter kocht am besten im Hause? Es gibt immer nur Starköche und keine Starköchin. Sehr, sehr wenige. Aber es kommen jetzt auch immer mehr. Auch durch die Social Medien, glaube ich, und durch bestimmte Sachen, wo die sich mal zeigen können. Und auch Trommlerinnen gibt es mehr. Damals gab es wirklich wenige. Die einzige, die ich damals kannte, war Sheila E. damals von Prince. Und ansonsten sehr, sehr wenig. Heute gibt es ja Annika Nillis hier aus Deutschland, die auch mit Jeff Beck sogar getrommelt hat. Dann gibt's diese Frau, die jetzt mit Lenny Kravitz spielt, die Frau von Carlos Santana, die auch lange mit Lenny Kravitz gespielt hat.
Also die Frauen kommen. Langsam, aber gewaltig.
Denke ich schon. Und die müssen sich da auch durchkämpfen und nicht nur, hey, die sehen ja heiß aus und dafür, wie die aussehen und wie die spielen als Frau, ganz gut. Das tönt mich nicht besonders an. Ich finde, auch eine Frau muss genauso gut spielen können und auch daran gemessen werden, was der Mann kann auch.
Und auch ein Mann darf fantastisch aussehen, so wie du.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
Sehr gerne, Werther. Wir haben großes Vergnügen, dass du da bist. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen bei diesem Konzert im Theater am Rudolfplatz.
Ja, sensationell.
Robert Palmer.
Es gibt gar kein altes Footage. Ich habe neulich nochmal nachgefragt.
Kann man nicht hören irgendwo.
Und auf YouTube. Es wurde gefilmt auch. Und ich weiß nicht mehr, wer es hat. Ich habe diesen Mann, Harald Engel, der mich damals engagiert hat, von dem ich ihm erzählt habe, auch mal gefragt, er recherchiert gerade, ob es da nicht Material gibt.
Vielleicht hat ja irgendeiner der Bayern 1 Hörer oder Hörerinnen einen Mitschnitt von damals oder war da mit dabei. Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen. Wenn wir das auftreiben, dann schicke ich es dir.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank für den Besuch auf der blauen Couch. Termine gibt es zu gucken auf deiner Homepage.
Ja,
bertramengel.com.
Ja, bertramengel.com
und
Facebook.
Das Buch auf jeden Fall lesenswert mit viel mehr großartigen Geschichten über dein bewegtes Leben.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Super, hier gewesen zu sein.
Ja, danke schön.
Danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.